Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In der neuen Episode habe ich einen Neulondoner bei mir im Interview. Li Ning war schon öfter bei mir beim Radio-Interview und wirklich eine absolut zauberhafte Person. Li Ning ist eigentlich Pär aus Prenzlauer Berg und ist vor 2 Jahren nach London gezogen aus politischen Gründen als Black LGBTQAI+. Person fühlt Li Ning sich nicht mehr sicher in Berlin. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Wir lachen aber auch sehr viel. Es gibt ganz viel neue Musik. Wir reden über die Art und Weise, wie Li Ning in den letzten 2 Jahren in London gelernt hat, loszulassen. Also ganz viele verschiedene Themen. Wenn euch dieser Podcast gefallen sollte, wo ich Radiointerviews dann ein bisschen länger mache und mit MusikerInnen dann auch ein bisschen tiefer gehe, dann könnt ihr den gerne abonnieren, egal wo ihr den Podcast hört. Und gerne auch über YouTube, denn das hier ist ein Videopodcast. Gerne ein Abo dalassen, auch gerne eine Rezension dalassen. Und wir starten rein in die neue Folge mit Li Ning aka Pär. Ganz viel Spaß dabei. Der Pär aus Prenzlauer Berg oder auch Li Ning genannt. Schönen guten Tag.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns zuletzt nur über Telefon gesehen.
Stimmt.
Du bist nämlich ausgewandert nach London. Wie lange bist du jetzt da?
Fast 2 Jahre.
Ja, krass. Und ist ein krasser Unterschied?
Riesenunterschied. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade erwachsen.
Jetzt erst?
Ja.
Also wenn man dein Album so durchhört, dein erstes, da denke ich mir so, boah, voll die schlauen Sachen.
Ja, das ist so Imposter Syndrome. Und dann habe ich damals gedacht, ich muss ganz viel beweisen. Und das fühle ich nicht mehr. Mhm. Was Schönes. Sehr befreiend.
Also im Sinne von, du machst nur noch das, was du auch fühlst.
Ja, ganz
okay.
Genau.
Wo kommt das her? Also weißt du, wo das herkommt?
Das jetzt zu tun, was ich fühle?
Ja.
Ich glaube, älter werden und Reflexion bekommen und so eine Wichtigkeit in sehr bestimmten Dingen zu finden, ich glaube so, wie beantworte ich das? Ich glaube vor allen Dingen mit unserer politischen Lage und wie sich alles so verändert und wie vieles sich auch sehr bedrohlich anfühlt, für mich zumindest, ist über die Zeit nochmal ganz klar geworden, was wirklich zählt.
Ja.
Und das sind die Themen, die ich auch besprechen möchte und die ich auch teilen möchte. Und ich glaube, es ist ganz viel ein gemeinsames und Miteinander und Musik kann verbinden, aber Musik kann auch extrem abgrenzen. Und da einen neuen Fokus zu finden, ist, glaube ich, sehr schön.
Dazu muss man sagen, für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist Ur-Berliner und bist in der LGBTQAI+-Szene natürlich ganz groß und setzt dich natürlich auch für People of Color ein. Und in Deutschland läuft es da gerade nicht so gut. Das ist nett ausgedrückt.
Ja, ziemlich schlecht.
Ja. Also wir lachen drüber, aber das ist eine Coping-Strategie. Eigentlich ist es ja nicht so witzig.
Ja, nee, ist es auch nicht. Und gleichzeitig ist Lachen aber wichtig. Und,
total.
Und Humor und auch eine Leichtigkeit ist wichtig, weil die auch existiert zwischen uns und im Sozialen. Und das auch nicht wegfällt. Ich glaube, das ist das Wichtige, woran wir auch festhalten können und dürfen. Und trotzdem aber zu sehen, was gerade passiert. Ich meine, genau, die AfD ist in vielen Bundesländern zweitstärkste, wenn nicht stärkste Partei. Sehr, sehr klar rechts, sehr klar verbunden mit neonazistischen Ideen und Weltanschauungen. Was natürlich queere Menschen und schwarze Menschen sehr stark exkludiert aus deren Vision für Deutschland. Und gleichzeitig sind wir ein Teil von Deutschland. Und ich glaube, wie wir mit dieser Situation umgehen, ist sehr unterschiedlich. Für mich war es wichtig, ein bisschen Entfernung zu bekommen. Mhm. Für mich war es wichtig, mich zu befreien auch. Ich glaube, ich habe hier so ganz stark das Gefühl gehabt, als Musiker, als eine Person, die glaubt oder der Meinung ist, dass die Aufgabe eines Artists ist, die Zeit zu reflektieren, war es für mich wichtig, mich so ein ganz bisschen frei zu machen von diesem Druck, den ich hier so sehr stark empfunden habe, alles zu zeigen, was um mich herum passiert und aufzuklären, weil für mich Musik doch auch noch sehr viel mehr ist. Und nach London zu ziehen war für mich quasi dieser Coping-Mechanism. Andere Leute, wie zum Beispiel eine Freundin von mir, Zellot, machen es anders und sagen, ey, wir wollen zeigen, wie wir auch Teil Deutschlands sind, wir wollen hier bleiben, wir wollen Organisationen gründen, wir wollen mit schwarzen Menschen in die Natur gehen, wir wollen Sport betreiben, der normalerweise eher als weiß gelesen wird. Also es gibt einfach verschiedene Personen, die sich anders aufstellen, und für mich war es eben erstmal wegzuziehen.
Was ist so das Erste, was du sagen kannst, so nach einem Jahr, wenn du jetzt 2 Jahre in London bist, was dir am meisten aufgefallen ist im Vergleich zu Berlin, weil du ja wirklich in Berlin auch aufgewachsen bist?
Ja, ich glaube die Diversität auf jeden Fall. Ich habe so viel mehr Kontakt mit auch erfolgreichen schwarzen Menschen, was sehr erfrischend ist für mich.
Das
und erfolgreich
schlimm.
Im Sinne von Menschen, die von ihrer Arbeit leben können, mhm, und auch Menschen auffangen können. Ich meine, wir sind irgendwie diejenigen, die in der Community einander immer wieder stützen, und oft fehlt aber überhaupt die Möglichkeit, das zu tun, weil wir komplett abgelenkt sind, permanent uns selber unseren Lebensunterhalt erarbeiten zu müssen mit vielen Jobs. Und das ist in London auf jeden Fall anders, oder es gibt andere Beispiele. Und eine andere Sache ist die Sprache. Ich glaube, es ist so eine generelle Freundlichkeit in der Sprache, die sehr erfrischend ist. Also es ist so angenehm, eine fremde Person kennenzulernen und erstmal eine Freundlichkeit auszutauschen, anstatt blöd angemacht zu werden.
Du vermisst es bestimmt wahnsinnig, in Berlin Bus zu fahren.
Ja.
Zum Beispiel.
Oh. Wobei ich mag auch keine Busse in London.
Das kann ich verstehen. Was ich interessant finde, als ich das letzte Mal, also ich glaube vor knapp einem Monat, dann ein Interview zu deiner neuen EP gemacht habe mit dir. Du bist ja eigentlich non-binär, mhm, aber in Deutschland sagst du, ist egal.
Ja, ich glaube, ich sage generell, es ist egal. Und für mich persönlich subjektiv, nur auf mich bezogen, sind diese ganzen neuen Begriffe und Begrifflichkeiten etwas, was mich stärkt und was mich darin bestätigt, wer ich bin. Und zu wissen, okay, es gibt ein Dasein, eine Existenz außerhalb von dem binären System, außerhalb von Mann und Frau, da gibt's so viel Nuance. Das ist für mich total schön, das aufzunehmen und damit mich auch immer mehr zu befreien von so Dingen, von denen ich manchmal dachte, ich müsste sie performen oder kann sie nicht performen. Das heißt, es ist ein Öffnen, und ob mich jetzt jemand, er, ihm, was auch immer nennt, ist mir am Ende ein ganz bisschen egal. Ich glaube, geht immer um Respekt so, und ich merke, dass gerade in einem Kontext von Personen, wo ich weiß, wir sind auf einer Augenhöhe, spielt es für mich gar keine Rolle. Es spielt dann eine Rolle, wenn ich weiß, dass es Personen sind, die generell sowas despektierlich oder von oben herab anschauen oder nicht verstehen wollen. Ich glaube, dann beharre ich manchmal ein bisschen mehr darauf und bin so, nee, es ist der Name.
Ja, das verstehe ich voll. Und es ist ja immer noch schwierig, ne? Im Deutschen gibt's ja, also fließt es auch in der Sprache nicht so einfach. Ich merke das, wenn ich Interviews auf Englisch mache, they, them geht ganz einfach. Ja. Und wenn man dann aber auf Deutsch wieder übersetzt.
So schwer.
Also das Gehirn so umzuswitchen. Aber ich versuche es dann immer, und ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich dann einmal falsch gemacht habe. Dann entschuldige ich mich immer. Mhm. Und das ist etwas, also ich komme ja aus Luxemburg, und da ist das mit dem Gender noch nicht so ein Ding. Also auf jeden Fall nicht in den Medien. Da wird das nicht gemacht. Und ich finde das schade, dass darüber diskutiert wird, also außerhalb von Berlin oder außerhalb von Großstädten, dass darüber noch diskutiert wird, ja, aber dann wird ja die Sprache verändert, wo ich mir denke, so, wenn du ein Leben retten kannst, weil du eine Person, die von ihrer eigenen Familie nicht gehört wurde, wenn du der einen Raum gibst, in dem du einfach nur respektierst, was die Pronomen sind, das ist so simpel.
Und dieses Argument ist so bescheuert, es ist so dämlich. Also, nee, dämlich ist auch ein schlechtes Wort, das kommt von Dame. Es ist einfach ein nicht wertendes Argument, weil Sprache sich permanent verändert und gerade die deutsche Sprache sich immer wieder verändert. Und außerdem es sich ja auch zeigt, dass alleine dadurch, dass an Universitäten und auch in der Politik zumindest jetzt schon seit einer Weile gegendert wird auf eine Art und Weise, dass es Männer und Frauen inkludiert. Das hat so viel verändert. Wenn ich meine Cousine angucke, die auf dem Land aufgewachsen ist, wie sich das anders anfühlt für sie, klar auch zu wissen, sie kann bestimmte Sachen studieren, weil sie auch angesprochen wird. Mhm. Das sind Sachen, die sind einfach so relevant. Und es ist, zeigt immer wieder, dass die Menschen, die das nicht wollen, auch einfach nicht wollen, dass sich gegen das Patriarchat aufgelehnt wird, dass die bestehenden Machtstrukturen geöffnet werden. Also feige.
Es gibt jetzt eine neue Studie, habe ich gelesen, dass Männer, wenn sie Hormone nehmen würden, also dass die Spermienanzahl so runtergeht, dass man dann sozusagen nicht mehr schwanger werden kann. Also die Pille für den Mann, die gibt es, glaube ich, als Gel jetzt in der Studie und dadurch soll scheinbar, ich habe mich jetzt nicht reingefuchst in die Studie, aber ich habe so ein bisschen oberflächlich gelesen, der Penis wird kleiner. So, und da sagen natürlich alle, das mache ich auf gar keinen Fall. So, dazu muss man aber wissen, die neuesten Studien haben gezeigt, dass die Pille für die Frau auch die Klitoris kleiner macht.
Na klar.
So, aber das interessiert ja
niemand. Das ist ja ein sehr, sehr ähnliches Organ.
Ja.
Das checken ja auch alle, ne?
Ja.
Oder wollen es nicht wahrhaben. Peinlich. Ey, so Männer sind so peinlich. Es tut so weh. Und ich frage mich, wie kann sich das verändern? Und generell auch so Hormone, wie viele Männer nehmen Hormone, also oder nehmen Testosteron, weil sie...
Zum Pumpen.
Zum Pumpen oder auch, weil sie vielleicht auch gesundheitlich vielleicht irgendwas brauchen oder so und nicht verstehen, also so, dass das nicht was anderes ist, als wenn andere Personen Hormone nehmen, um sich selber näher zu kommen.
Ja.
So. Ja.
Ich meine, man sieht ja, wenn man dir auf Insta folgt, dass man keine Hormone zu nehmen braucht, um so schön auszusehen. Aber ich finde es, ich überschütte dich immer mit Komplimenten, aber ja. Ich weiß ja, dass das komplett einfach, ich sehe dich einfach als extrem schöne Person, die du bist. Und ich finde es auch so geil, dass du eigentlich, ich liebe Menschen, die provozieren, die dann auch damit provozieren. Und du provozierst auf deiner neuen EP. Du hast ein sehr sexy Outfit, eine bayerische Lederhose an.
Ja.
Oben ohne. Hammer.
Ja, die hat mein bester Freund Donnarettino gemacht. Und ich liebe es, mit ihm solche Outfits zu konzipieren, weil er ist aus Indonesien. Kommt aus einem ganz anderen Kulturraum, so, und hat so einen interessanten Blick auf was irgendwie, was man so ausschneiden kann, was man zeigen kann, bedecken muss, das sind immer so zwei schöne Prozesse, und so eine Lederhose auf gay hat viel Spaß gemacht.
Ja, vor allem, weil ja die AmerikanerInnen immer noch der festen Überzeugung sind, dass wir den ganzen Tag alle immer nur in Lederhosen und
manchmal, wenn man im Süden Deutschlands unterwegs ist, kommt einem schon eine Menge entgegen. So.
Wirklich, ja?
Ja,
ich bin da nie, deswegen keine Ahnung. Ja. Okay, krass, dass das wirklich noch gibt, okay.
Auf jeden Fall.
Und das ist bei mir eine kleine Lücke, ne? Eine kulturelle Lücke wahrscheinlich. Das heißt, du arbeitest auch gerade an neuer Musik?
Ja. Ich war gerade auf Tour mit der EP, die ich rausgebracht habe, und bin danach sofort ins Studio. Der Produzent, mit dem ich gerade zusammenarbeite, ist aus LA nach Berlin gezogen, Mike Irish. Und es war ziemlich magisch, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte gedacht, dass ich nach der letzten Show sehr, sehr kaputt sein würde und müde. Und habe aber dieses Gefühl gehabt, was nicht häufig passiert, dass mir die Kreativität so komplett offen steht.
Mhm.
Ich wusste in dieser ganzen Woche, ich kann ins Studio gehen und es ist wie so ein offenes Gefäß, in das ich reingreifen kann und einfach ausschöpfen kann. Und genauso ist es auch passiert. Jeden Tag haben wir einen Song geschrieben und
geil.
Auch wirklich sehr geile Songs. wenn ich das... Ja, ich liebe die Songs, fuck. Ich höre die die ganze Zeit. Die sind so gut.
Voll schön. Ja. Aber für die Menschen, die jetzt nicht als MusikerInnen arbeiten, kannst du erklären, warum man diese Angst als MusikerInnen hat, dass man auf Tour geht und Angst hat, danach nicht mehr kreativ zu sein, also in ein Loch zu fallen?
Mm. Touren sind so extrem ermüdend. Du reist viel, Reisen ist anstrengend für alle, einmal explizit auch für die Stimme so. Schläfst wenig, musst aber die ganze Zeit auf 100% sein, weil dir die ganze Zeit Leute begegnen, die deine Musik total toll finden und dich auch so sehr abstrahieren. Du bist eine KünstlerInnenfigur, die sie sich selber so ausmalen, wie sie es eben wollen und wünschen. Das heißt, ich muss da immer wieder ganz, ganz sensibel auch reingehen oder möchte das machen, weil ich mit denen mich verbinden möchte und auch lernen möchte, was sie von mir denken und halten etc. Dann soundchecken, auf meine Band aufpassen, gucken, dass wir überall pünktlich ankommen etc. Und dann die Tour und dann das Konzert spielen, abbauen, da weiterfahren und so. Es ist so sehr, sehr, sehr entleerend. Und auf der Bühne diese Geschichten zu teilen, zumindest für mich, ich schreibe meine Songs alle selber und die Geschichten sind erlebte Geschichten. Und je nachdem, in was für einer Zeit ich mich befinde, ich habe mich letztes Jahr von meinem sehr, sehr langjährigen Freund getrennt.
Nein!
Ja, ja. Sowas halt natürlich wieder und Songs sind auch über solche Themen, nicht unbedingt über ihn, aber über andere Verluste oder Trennungen und dann das auf die Bühne zu bringen und ehrlich zu sein mit dem Publikum, bedeutet einfach so eine extreme emotionale auch Belastung manchmal und das ist, danach ist, bin ich oft so kaputt. Und kann erstmal auch, also ich kenne viele MusikerInnen, die nach der Tour erstmal eine Woche eigentlich nichts machen können.
Mhm. So. Ja, ich habe mit einem Psychologen, der bei Lumpenpack spielt, darüber gesprochen. Also der ist beides Psychologe und Musiker.
Ja.
Und der hat über dieses Tief gesprochen, dass man auf gar keinen Fall auf der Couch versacken soll, sondern dann auch ins Gym geht oder wenigstens spazieren geht, um nicht in diese Depression zu fallen, weil es so gefährlich ist.
Ja, und ich glaube, wichtig ist es, Personen um dich herum zu haben, die dich wirklich kennen. So, und das ist eine Aufgabe auch für einen selber, Leute überhaupt reinzulassen. Ne?
Ja.
Also wenn du dich nicht öffnest, können dich Leute auch nicht lesen für die Person, die du bist. Und Gott sei Dank kann ich das, glaube ich, ganz gut und habe auch so mit den Personen, mit denen ich auf der Bühne bin, ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis, ohne dass es dem Arbeitsverhältnis in die Quere kommt. Ich glaube, wir können gut abstrahieren zwischen in einem Moment bin ich auch Arbeitgeber-Person und das ist auch wichtig. Da gibt es natürlich ein Machtgefälle so. Ich bezahle die Person. Und im anderen Moment sind wir enge Freunde und sind auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, das kriegen wir gerade ganz gut balanciert. Ich habe angefangen vor 2 Jahren mit Wolle auf Tour zu gehen. Wolle spielt Piano und ist so eine Bereicherung in meinem Leben, musikalisch, aber auch als Person. Und es macht ganz, ganz viel Spaß mit denen. Ja.
Aber hast du bemerkt, oder weil du das gerade so betont hast, oder vielleicht habe ich das falsch rausgehört, war das früher so, dass es schwierig für dich war, dich zu öffnen? Also du bist ja auf der einen Seite, wie du es selber vorhin gut erklärt hast, eine KünstlerInnen-Person und auf der anderen Seite bist du natürlich auch die Privatperson Per.
Ja, nee. ich bin super offen. Also es fällt mir gar nicht schwer, mich zu öffnen. Und ich mache das schon bewusst auch. Also wenn ich dich nicht sympathisch finde, dann wirst du auch nicht so viel von mir mitkriegen.
Mhm.
Aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe und zu vielen Personen, die so sehr früh in meinem Leben irgendwie am Start waren. Und auch so meine engsten FreundInnen habe ich inzwischen seit 20 Jahren in meinem Leben so. Also ich habe sehr, sehr langjährige Freundschaften und ich glaube, das zeigt so ein ganz bisschen, dass es sich einfach immer lohnt, sich zu öffnen. Und manchmal wird man verletzt, klar, ist halt so. Aber who cares?
Na, ich meine, du hast ja jetzt gerade einige Songs genau über dieses Thema gemacht, also das Grieving von Menschen, die man gehen lassen muss. Wie gehst du mit sowas um? Weil da geht ja jeder anders damit um.
Ich glaube, für mich ist Loslassen ein sehr, sehr schöner Teil vom Leben, weil das immer wieder auch Dinge in Perspektive rückt und so ein Zurückschauen erlaubt. Ich glaube, es erlaubt auch ein nach vorne gehen und neue Ufer erreichen. Manchmal sind wir füreinander für eine bestimmte Zeit bestimmt so. Und dann geht es halt weiter. Und manchmal sind wir noch nicht bereit, loszulassen und es tut weh und es ist wichtig, das in den Prozess reinzugehen und es zu fühlen und aktiv zu fühlen und zu erlauben. Aber am Ende können wir auch nichts machen. So. Die Zeit ist eben so, wie sie ist. Und dazu gehören eben immer beide Seiten. Und man muss es wollen. Und wenn beide Seiten es wollen, dann ist es Magie und es ist wunderschön. Und dann können Komplikationen passieren und man kommt darüber hinweg. Und manchmal gibt es eben Momente, wo es nicht mehr funktioniert und das ist okay. Und dann öffnet sich der Raum für vielleicht eine Neuverbindung oder vielleicht auch schließt sich der Raum, weil mehr Konzentration auf die schon bestehenden Verbindungen gebraucht wird. So. Ja.
Sehr philosophisch. Meine Güte. Sehr, sehr, sehr toll. Wann hast du denn für dich eigentlich entdeckt, dass du das alles in dir drin hast und dass du das in Musik verwandeln kannst? Also wie alt warst du da?
Ich war gestern in der Deutschen Oper, weil wir so einen Künstlerprofil gedreht haben. Und in der Vorbereitung dazu sollte ich so ein ganz bisschen durchs Archiv gehen und nach Videomaterial aus meiner Kindheit, Jugend suchen, was sehr, sehr wenig oder gar nicht existiert. Meine Familie ist nicht so eine filmende Familie gewesen, worüber ich auch ehrlich gesagt, also whatever. Aber
was warst du? Whatever?
Whatever. Es ist nicht so schlimm, dass nichts gefilmt wurde. So.
Ja?
Ja, okay. Ja. Ich habe es ja erlebt. So.
Ja.
Und die
ist ja alles da drin.
Ja, genau. Ja. Es gibt da mal eine DVD, die ich gefunden habe, von einem Konzert, als ich vielleicht so 12 war, würde ich sagen, 13 vielleicht, wo ich ein Gitarrenvorspiel hatte und Adele Someone Like You performt habe.
Oh, wow.
Ich meine, selbst jetzt würde ich sagen, es ist ein sehr harter Song zu singen. Als Teenager war es auf jeden Fall ein sehr harter Song zu singen. Und ich war mitten im Stimmbruch.
Das
und
wollte ich gerade fragen.
In der Aufnahme bricht die Stimme und bricht die Stimme und bricht die Stimme. Und es ist so schön und ich finde es irgendwie ganz, ganz toll, weil ich so zurückblicke und denke, wow, ich habe mich das trotzdem getraut und ich habe mich da hingesetzt und ich habe irgendwie das geteilt und ich glaube, ich auch überhaupt nicht überdacht. So. Es war gar nicht dieser Moment von, oh, ich will jetzt unbedingt das machen, aber ich habe das halt gespielt und das war halt ein Vorspiel. So. Das hat man halt dann so gemacht. Und so ein Bewusstsein dafür, was ich eigentlich teilen kann, kommt, glaube ich, jetzt gerade erst. So, ich würde sagen, am Anfang meiner Karriere, wenn ich das so nennen darf, war mir gar nicht so bewusst, was ich da so mache. Und ich habe daran festgehalten zu denken, oh, ich will unbedingt Perspektive teilen und ich will, in Deutschland sehe ich gerade keine schwarze, queere Person im Pop und ich will das machen und ich will das einnehmen oder zumindest irgendwie die Türen öffnen oder da, da, da. Ich glaube, das war so in meinem Kopf und war aber noch gar nicht so vertraut mit dem Medium. Und das kam über die Jahre und das ist total schön. Und jetzt bin ich an einem Punkt, auch jetzt im Studio zu sein und an neuen Dingen zu arbeiten, wo ich denke, ah ja, ja, ich kann viel klarer kommunizieren, nicht nur durch die Texte, sondern auch durch die Auswahl der Musik, der Instrumentierung etc. Kann ich sehr klar bestimmen, was ich eigentlich für ein Gefühl erwecken möchte, in welche Richtung ich das bringen möchte. Es macht sehr viel Spaß. Ich mag es sehr gerne, Erfahrungen zu haben.
Das ist ja interessant. Also dein Debütalbum hieß ja Utopia.
Ja.
Also das heißt, da hast du ja schon bewusst deine eigene Welt kreiert. Also ich verstehe, was du meinst, weil ich ja immer wieder mit dir Interviews machen darf, wo wir dann über das neue Material reden. Aber eben für Menschen, die das nicht nachvollziehen können, dass man am Anfang eine Single rausbringt und immer noch eine Single und dann immer größer wird und in größeren Venues spielt und immer mehr Leute einen gucken kommen und immer mehr Leute sagen so, boah, voll geil und Fans bekommt und das eigentlich gar nicht versteht, was da gerade passiert.
Also, voll. Ja, und auch, ich glaube, das ist total wichtig, wenn du anfängst, dann, weil sonst wäre es, glaube ich, super gruselig. Ich glaube, gerade am Anfang musst du halt denken, ja, na klar mache ich das jetzt alles und ich verdiene die große Bühne und ich verdiene die Dinge und ich muss dahin und da, da, da. Sonst arbeitest du, glaube ich, auch gar nicht an dieser Bewegung. Und rückblickend würde ich sagen, ah ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, weil ich noch überhaupt nicht bereit dazu war und auch noch, ich konnte schon gut für mich einstehen und für meine Vision, aber ich glaube, auf so einem Level noch nicht. Und ich konnte jetzt erst so über die Jahre lernen, die verschiedenen Aspekte anzuschauen. Was bedeutet das? Wie kann ich meine Position irgendwie veräußern und daran festhalten, ohne dass es rigide wirkt? Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so bin, okay, wo sind die großen Bühnen? Weil jetzt habe ich Lust und ich fühle mich frei auf der Bühne und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt so richtig gut mit einem Publikum auch kommunizieren, weil ich nicht mehr so viel darüber nachdenken muss, das Richtige zu singen, weil das Technische jetzt einfach im Körper drin ist. Genau, also ich freue mich auf die großen Bühnen.
Ich bin erstaunt, dass du das sagst. Also auf der einen Seite erstaunt, auf der anderen Seite nicht, weil viele MusikerInnen eben genau das erleben. Aber erstaunt, weil ich dich ja auch schon live gesehen habe und du hast so eine krasse, selbstbewusste Präsenz und auch was du zwischen den Songs sagst. Also du bringst politische Sachen auf den Punkt, du bist aber extrem empathisch, bist aber auch frech. Aber nicht frech beleidigend, sondern frech so, ja, denk mal drüber nach.
Yeah.
Und dass du sagst, so, dass du das jetzt noch viel bewusster machst, also ich freue mich auf die Speeches während der Konzerten. Die Erfahrung hat's verändert, aber hast du auch Therapie gemacht oder dadurch, dass du einfach woanders wohnst, wie viel anders wird es, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen, weil ich dich vorher schon so deep fand?
Ja, ich habe noch keine Therapie angefangen. Ich kann mir das vorstellen, im Moment habe ich das Gefühl, es noch nicht so richtig zu brauchen und ich bin sehr vorsichtig damit, das zu sagen, weil ich weiß, dass diese Kommunikation auf jeden Fall immer für mich wertschätzbar ist. Mhm. Aber ich finde sehr viel Therapie auch in meinem Schreiben und ich setze mich sehr, 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 sehr intensiv auch mit meiner Vergangenheit auseinander, mit meinen Gefühlen, mit meinen Beziehungen zu Menschen. Und das ist auch nicht immer leicht. Ich glaube, vieles war wirklich der Umzug auch nach London, in dem ich einfach viel mehr Verantwortung übernehmen musste. Also es war ganz klar, ab dem Zeitpunkt bin ich ganz, ganz explizit dafür zuständig, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Weil die Grundlagen in Berlin oder die, es war, in Berlin hatte ich so viel mehr schon um mich herum, was mich gehalten hat und Personen, die auch involviert waren in dem Projekt etc., das alles ist in London weggefallen. Das heißt, ich musste ganz von neu anfangen, mhm, und aber mit einem anderen Bewusstsein. Und das, ich glaube, das hat ganz viel gemacht. Ich habe angefangen, Sport zu machen, was auch nochmal extrem viel für mich verändert hat.
Du hast vorhin keinen Sport gemacht?
Ich habe manchmal Sport gemacht, aber nicht so viel und ich hatte auch keine Routine. Und jetzt gehe ich ins Gym und mache Yoga parallel und das gibt mir so, so viel und ich glaube vor allem Weightlifting hatte ich lange auch Angst, weil ich die Räume in Gyms nicht mag, die sind so sehr toxisch, maskulin, aufgeladen oder haben sich so für mich angefühlt und mein Körper wurde auch immer schon eben als sehr, oder mein Körper ist sehr muskulös von Natur aus und wird oft dann auch kommentiert, weil ich ihn ja auch zeige, freiwillig. Und ich hatte immer das Gefühl, oh, ich will jetzt nicht noch extra pumpen oder so. Ich mache das nicht für die Ästhetik. Und habe in London angefangen, um auch eine Routine zu finden für mich selber.
Für
die mentale Gesundheit. Und aber auch und das habe ich dadurch erst gemerkt, Yoga liebe ich. Aber auch Kraftaufwand oder mit Gewichten zu arbeiten, erleichtert mir jetzt im Alltag viel mehr, bestimmte Bewegungen umzusetzen. Und vor allen Dingen auch auf Tour muss ich oft Dinge auf verschiedene Arten und Weisen tragen. Und ich bin viel bewusster mit meinem Körper und meine Haltung ist besser und ich passe besser auf mich auf und ich habe viel, viel weniger Schmerzen. Also nicht, dass ich wirklich viel Schmerzen hatte vorher, aber ich fühle mich viel lebendiger und ich kann viel besser gerade sein. Und ich glaube, das alles verändert, also London hat viel für mich verändert, ja.
Das hört deine Mama bestimmt gerne.
Ja.
Dass du dich mehr um deine Gesundheit kümmerst.
Ja.
Kann man dieses Video irgendwo sehen, da das ja für so ein Projekt gedreht wurde, der kleine Pär, der Adele singt?
Ja, wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich im Fluter-Magazin, so ein Magazin für politische Bildung. Da wird es, glaube ich, gezeigt, so ein Profil. Ich habe noch keinen Release-Date oder so.
Ja, dann muss man dir einfach auf den Socials folgen und dann checkt man das. Hast du, weil ich merke das immer wieder, wenn ich hier im Podcast mit den verschiedenen Artists spreche, also das sind ja MusikerInnen, BuchautorInnen, SchauspielerInnen und viele sind neurodivergent und sagen mir das nicht im Voraus und dann im Podcast kommt es dann einfach wieder raus. Du hast jetzt schon über Masken gesprochen, also dass du am Anfang halt diesen Performance-Druck gespürt hast. Würdest du sagen, dass du jetzt gar nicht mehr maskst, weil du ja sowieso schon eine extrovertierte Person bist, die sehr offen mit allem umgeht?
Ich glaube, es kommt auf den Raum drauf an. Generell eher nicht. Es fällt mir auch schwer. Also,
das kostet Energie.
So anstrengend.
Ja, voll.
So anstrengend. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so ein Teil von allen und ich merke das auch, was so Sprache angeht. Ich bin auf jeden Fall nochmal ein ganz bisschen anders, wenn ich auf Englisch kommuniziere als auf Deutsch, weil die Themen auch ein ganz bisschen anders sind. Ich glaube, viele Themen, wenn es um Blackness geht oder Queerness, setze ich mich damit aktiver auf Englisch auseinander. Das heißt, das Vokabular ist auch viel offener für mich. Ich glaube, ich bin noch frecher im Englischen und ja, vielleicht auch manchmal lustiger, weil es eine größere Yes-End-Kultur gibt. So, das lerne ich gerade auch ganz viel. So ein ganz bisschen mein Deutschsein zu verändern.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Alleine diese Berliner Schnauze und dann dieses extrem Polite. Aber das Ding ist ja dadurch, wenn man in queeren Communities ist, da geht es ja um Safer Spaces, dass man dann auch keinen Bock mehr hat, irgendwie sich zurückzuhalten und nicht mehr polite zu sein, sondern einfach die Sau rauszulassen, weil man einfach so viel Scheiße erlebt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist super wichtig. Und ich hoffe so ein ganz bisschen, dass ich auch mit dem Projekt in der Zukunft mehr noch Konzerte spielen kann, weil ich glaube, das sind genau Räume, in denen vieles auch möglich ist, loszulassen. So. Und das wird mir auch gespiegelt und es wurde mir auch gespiegelt jetzt, als ich in Brüssel gespielt habe. Dort gibt es eine wunderschöne schwarze queere Community und die dann auch zu meinem Konzert kam und glaube ich ganz, ganz viele Themen, die ich angesprochen habe und die auch in meiner Musik sind, sind sehr bestärkend manchmal auch. Und ich glaube auch, dass ich nicht Angst davor habe, die Dinge zu benennen, die nicht nur schön sind. Hilft, glaube ich, manchmal Leuten zu sagen, ah, okay, ja, das ist ziemlich scheiße und das darf auch ziemlich scheiße sein. Aber das heißt nicht, dass es mir deswegen nur schlecht gehen muss.
Ja, das ist ja das Ding. Also Kunst ist ja etwas, wo man Schmerz drin verarbeiten kann, was nicht bedeutet, dass man die ganze Zeit nur über Schmerz sprechen möchte.
Ja.
Gibt es denn große Unterschiede zwischen der queeren weißen und Black Community?
Ja, es gibt super viel Rassismus in der queeren weißen Community. Safe, auf jeden Fall. Und ich merke das immer wieder, wenn ich über diese Themen nachdenke. Ich lese gerade das Buch Velvet Rage von einem weißen amerikanischen, Psychotherapeuten, der über seine Begegnungen mit vielen Schwulen spezifisch Patienten spricht und so ein bisschen so darlegt, woran schwule Menschen oder schwule Männer spezifisch festhalten und warum es ihnen so und so geht. Also er versucht es so ein ganz bisschen abzuarbeiten. Und es fällt mir ziemlich schwer, das zu lesen, weil ganz, ganz viele von diesen Erfahrungen, gerade so Kindheitserfahrungen, erste Erfahrungen, sind bei mir sekundär, weil das Schwarzsein immer an erster Stelle kam. Also Menschen nehmen mich als erstes als schwarz wahr, bevor sie mich als queer wahrnehmen. Und das heißt, diese Erfahrungen sind für mich einfach viel dominanter. Und meine Queerness zum Beispiel auch in der Jugend habe ich explizit nach vorne geschoben, weil ich zum Beispiel Blicke aufgrund meiner Hautfarbe nicht mehr aushalten konnte, weil das etwas ist, was ich nicht kontrollieren kann, habe ich eine viel, viel queerere Ästhetik nach vorne geschoben, lange, weil mir das geholfen hat, zu bestimmen, warum ich angeguckt werde. Und ich quasi wusste, okay, du guckst mich an, weil ich so laufe, weil ich mich so halte, weil ich so eine Präsenz mitbringe. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, so ein bisschen auch so meine Jugend zu navigieren manchmal. Und ja, es gibt schlechte Erfahrungen. Ich habe viele, viele schlechte Erfahrungen in der weißen, vor allen Dingen schwulen Community in Berlin und Deutschland gemacht. Und man sieht es ja auch immer wieder. Also ich glaube gerade so, ich habe es letztens habe ich auf TikTok gesehen, wie es jetzt ganz, ganz viele oder eine Community von schwulen Männern gibt, die sich selber nicht als schwul bezeichnen, weil sie nicht in Verbindung gesetzt werden wollen mit der queeren Community und quasi so ein bisschen Incel-kulturmäßig sagen, sie sind einfach Männer, die auf Männer stehen und
bisschen wie die Alice, die in der Schweiz wohnt.
Bisschen wie die Alice. Mhm. Ja, genau die.
Ja, was total Sinn macht. Es ist einfach nur bekloppt.
Ja, genau.
Aber krass, ja. Ja, das ist etwas, das ist schwer vorstellbar. Also ich meine, ich habe mein ganzes Leben schon immer queere FreundInnen gehabt und finde es einfach furchtbar auch, dass es schwule Männer gibt, die zum Beispiel auch Transfrauen systematisch bedrohen und fertig machen, wo ich mir denke, so, du bist doch selber in einer heteronormativen, ekelhaft ignoranten Welt aufgewachsen. Du müsstest es doch eigentlich besser wissen.
Ja, und es ist so schade und traurig, dass es so oft nicht gesehen wird. So, also genauso in Deutschland wie auch einfach ein gutes Beispiel in den USA, wie sich gerade die Rechte um klinische Rechte für Transpersonen verändern und die aber im gleichen Zuge sofort auch Frauen generell betreffen. Ja. Und das wird so oft einfach dann nicht erkannt oder zu spät erkannt. Und obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, dass halt eben alles, was einer Community schadet, am Ende allen anderen auch schadet, die ja dem Patriarchat unterworfen sind. Aber hey, also I'm not here to preach, aber
eigentlich schon doch. Also du kannst die Plattform dazu nutzen, dass Menschen, die das vielleicht sonst nicht erreicht, die erreicht. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen von Kathleen Jenner, für die Menschen, die
sich gewundert hat, dass sie nicht mehr international
Trump.
Mehr reisen darf.
Ja, yeah. I love Trump. There was an M in my passport. I don't know why. Also Kathleen Jenner war früher der Vater von Kylie und Kendall Jenner vom Kardashian-Clan und ist eine Transfrau und ist großer Trump-Supporter und hat noch irgendwie als Letzte nicht verstanden, dass Trump sie nicht als Mensch sieht.
Ja, sie ist eigentlich auch transfeindlich. Also sie ist, ja, es ist so schade, weil, also
bisschen wie die Alice mit lesbischen Frauen. Wenn man so will.
Diese Frau, wow.
Es gibt keine Worte dafür.
Ich habe keine Worte.
Nee.
Ich habe letztens nochmal mit jemandem darüber geredet, wo die Person auch meinte, nicht deutsche Person, meinte so, naja, es ist ja super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, politisch, weil sie so eine tragende Rolle ist. Und ich dem absolut zustimme. Und gleichzeitig weiß ich so, aber ich möchte mich nicht mit ihr persönlich auseinandersetzen. Mit allem, was sie auf dem politischen Spielfeld betreibt, ja, das gucke ich mir gerne an, aber zu dieser Person möchte ich nichts wissen, ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht, ach.
Das verstehe ich total. Ich möchte dazu sagen, weil ich immer dir Komplimente mache, dass ich dich so schön finde. Ich habe zu meinem Kollegen Matti, der auch bei Flux FM mit mir moderiert, gesagt, dass du in den Podcast kommst. Und wir sind uns einig, was wir am schönsten an dir finden. Du kommst in den Raum und deine Stimme.
Ja.
Dieses Timbre in der Stimme, du sagst nur Hallo und es ist sofort so, okay, hallo.
Und ich kann es nur zurückgeben. Ich weiß noch so genau, als ich das erste Mal bei Flux FM war und so aufgeregt, weil ich Flux FM immer gehört habe. Und dann zusammensaß mit dieser Person, deren Namen ich vorher in den E-Mails gelesen habe und aber mit niemandem in Verbindung gesetzt habe. Und wir haben Hallo gesagt, wir haben uns unterhalten und es war ein normales Gespräch. Und dann haben wir uns vor das Mikrofon gesetzt und die Person, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer es war, die Person hat die Radiostimme aufgesetzt.
Ja.
Und ich war so, oh,
ich gehe mal von Matti aus.
Ich weiß, wer du bist.
Graue Haare?
Ich weiß, wer du bist. Nee, es war eine Frau.
Eine Frau?
Ja.
Dann war es wahrscheinlich mit braunen Haaren? Nee,
meine
weiß nicht.
Ist so schlecht.
Ja, okay. Ja. Aber ja, das ich finde das total faszinierend. Also auch diese Trennung von Radiostimme und normaler Stimme. Ich krieg das auch immer gesagt, dass ich ganz anders klinge, was einfach daran liegt, dass ich im Normalen nuschel und extrem schnell. Also ich rede mal zwei bei WhatsApp im Normalen, weil ich bin halt hyperaktiv. Und wenn ich das Mikro vor der Fresse habe, bin ich so, okay, jetzt ist Arbeitswenke dran. Mhm. Und deswegen verstehe ich das total. Aber du hast immer diese Stimme. Und das ist halt diese Präsenz, diese Stimme hat diese Präsenz, die erfüllt einen Raum. Und deswegen bin ich so froh, dass du neue Musik rausbringst.
Ey, also, die wird so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön.
Und das Geile ist, ich weiß, ich ziehe dich immer damit auf, aber du hast immer noch kein Stimmcoaching gemacht.
Ja, ich habe immer noch kein Stimmcoaching.
Das finde ich so
abgefahren. Ich will unbedingt, und mein Verlangen hat sich verändert. Ich glaube, für eine Weile wollte ich unbedingt Atemtechnik lernen, was auch immer noch der Fall ist. Vor allem für Touren ist es so wichtig, irgendwie gut, wenn ich mich viel bewege, meine Atmung gut zu kontrollieren. Aber was ich jetzt noch mehr lernen möchte, ist Operngesang.
Oh.
Nicht, weil ich Opern singen möchte, aber ich habe das Gefühl, es gibt nochmal so eine, vor allen Dingen für so, ich möchte meine tiefen Töne nochmal besser ausbilden.
Bist du was?
Ich bin so ein Bariton.
Ein Bariton?
Ja.
Ich bin auch ein Bariton.
Ja?
Ja, ich habe jetzt im Chor angefangen und dann wurde ich erst in Alt gesteckt und dann so, nee, du bist Bariton, jetzt stehe ich zwischen den Männern.
Geil, voll schön.
Ja,
wow.
Deswegen Bariton, richtig geil. Ja, bei Operndings, wenn du das lernst, dann kannst du ja viel mehr noch deine Stimme kontrollieren.
Exactly. Und es hat sich eh schon auch verändert, also auch durch ganz viel selber Training. Ich finde auch, ehrlich gesagt, für alle da draußen, die ihre Stimme an ihrer Stimme arbeiten wollen und das zu teuer ist, so Unterricht zu nehmen, YouTube ist großartig.
Mhm.
Und was mir auch extrem hilft, nicht nur die Übungen zu machen und so Vocal Warm-Ups, da gibt es viele Tutorials, sondern auch einfach Leuten zuzuhören, wie sie darüber reden, was für Entscheidungen sie treffen. Ich glaube so, gerade wenn es um Pop geht, ist so Tonus extrem relevant und eine Entscheidung zu treffen, wie möchtest du etwas singen, weil es eine bestimmte Emotion unterstützt, lernst du A durch natürlich machen und ausprobieren so, aber auch wenn, also mir hilft es total, wenn ich Leute höre, die sagen, ah, okay, ich habe das so und so spezifisch gemacht und ich habe hier weniger Wert darauf gelegt, ob es gut klingt, weil die Emotion wichtiger war oder hier habe ich mich zurückgenommen und mehr darauf konzentriert, irgendwie das richtig rauszubringen, weil dieser Teil getragen werden musste. Oder, also ja, das macht total viel Spaß. Also ich gucke sehr viele so YouTube-Analyse-Videos.
Ich liebe das auch.
Ja,
das ist so Deep Diving. Alles, was mit Stimme zu tun hat. Ich mache das aber genauso bei Schauspieldings, dass ich mir die ganze Zeit Interviews reinziehe. Aber ich mache auch immer Vocal Coaching, wenn ich ein bisschen heiser bin, dann mache ich.
Ey, und für dich ist es ja auch extrem wichtig. Ich glaube, Leute vergessen total viel, wie viel ihr sprecht. Ich finde, Sprechen macht meine Stimme oft viel müder als Singen. Gerade jetzt an dem Punkt, wo ich sehr kontrolliert mit meiner Stimme umgehen kann. Mhm. Wenn ich krank bin, kann ich trotzdem immer noch singen.
Ja.
Und oft, wenn ich im Gespräch, man hört, dass ich nasal bin und so, geht es oft, oder hört man es nicht so extrem, wenn ich singe, weil ich anders meine Muskeln betätige und das so sehr in mir drin schon ist. Aber wenn ich sprechen muss, das macht mich müde. Deswegen macht ja auch Ariana Grande immer in in diesen Interviewrunden redet sie immer so, weil es viel gesünder ist für ihre Stimme, da oben zu bleiben und eben nicht nach unten zu gehen und die Stimme so müde zu machen, weil sie weiß, sie muss halt so viele Interviews machen und danach vielleicht noch ins Studio gehen und da da da.
Abgefahren, das wusste ich nicht. Geil.
Voll smart.
Hast du Witched gesehen?
Wicked.
Wicked, meine
Wicked.
Güte. Mein Gehirn Witch, ist heute nicht ganz
the Wicked
da.
Witch from the East. Ja. Yeah. Ich hab den ersten Film gesehen. Ich hasse Musicals. Und ich hasse Musicals.
Warum?
Und es tut mir so leid. Ich finde alte Musik, ich bin ein riesen Barbara Streisand-Fan. Ich liebe Audrey Hepburn. Ich liebe so die Art von musikalischem Film. Aber heutzutage gibt es diesen spezifischen Sound, den Musicals haben müssen. Und ich finde, das ist das Schlimmste, Abartigste, was ich mir überhaupt auf der Welt vorstellen kann. Und das heißt nicht, dass ich nicht extrem respektieren kann, was die da leisten. Ariana Grande, wow, 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 wow in dem Film. Cynthia Erivo, wow, 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 wow in dem Film. Großen Respekt. Ich fand, Ariana war auch extrem lustig. Tolles Schauspiel. Hat mich total beeindruckt. Der Film selber, nach einer halben Stunde, jedes Mal, wenn man schon gespürt hat, dass sie gleich anfangen zu singen. Ich will hier raus. Ich will nicht, dass ihr darüber singt, was ihr gerade macht. Ich sehe es doch.
Ich feiere das so, weil ich habe so viele Menschen in meinem Freundeskreis, die Musicals lieben. Und ich antworte immer, ich mag Musicals wirklich nicht so gerne. Also ich versuche es zu mögen, wie halt den, wie du merkst, weiß ich ja nicht mal den Titel vom Film.
The Witch.
The Witch. Aber ich liebe einfach im ersten Teil einfach, weil es viele neurodivergente Menschen anspricht. Weil yeah, es sind ja, spielt ja sozusagen auf der, die ist sehr, sehr autistisch und ja, macht für die Community da extrem viel auf.
Ja. Yeah.
Und man fühlt sich so verstanden, wenn man auch in einer Familie aufgewachsen ist, wo man nicht akzeptiert wurde. Ja. Das ist so, danke Cynthia. Aber ja, wenn sie dann anfangen zu singen, bin ich auch immer so.
I know. Und es ist so schade, weil ich mag auch alles drumherum. Ich
ja.
finde das ganze Projekt finde ich großartig. Ich liebe das. ja, nur die Musik ist nicht meins.
Man muss ja nicht alles mögen. Ne?
Nö,
also
nö,
von
nö,
daher.
Spielt ja auch keine Rolle, juckt ja niemanden.
Nee.
Ist trotzdem Kassenschlager.
Das stimmt. Darf ich nochmal auf deine Kindheit zurückgehen,
yeah.
Weil ich finde das, also mich macht das extrem traurig, dass du dann deine Queerness nach vorne gebracht hast, um nicht mehr auf deine Hautfarbe angesprochen zu werden. Als weiße Person muss man sich diese Gedanken nicht machen und ich finde das jedes Mal so schlimm, das zu hören und dass dann Menschen darüber urteilen, dass das ja gar nicht mehr so ist. Davon sind wir so weit weg, beziehungsweise wir gehen wieder zurück und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, dass das leider nicht der Norm entspricht, dass nicht mehr darüber gesprochen wird.
Ja, voll. Ich habe ganz lange bewusst nicht darüber gesprochen und ich wurde gerade am Anfang von der Karriere ganz viel gefragt in Interviews und TV-Formaten etc. Ging es immer darum, kannst du uns erzählen, was du für Rassismus-Erfahrungen gemacht hast? Und Gott sei Dank war ich schon so gefestigt in mir selbst, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht machen. Trauma-Porn, es hilft nichts, es sollten eigentlich alle wissen, was hier auch passiert und passieren kann. Ich möchte es nicht wiederholen, nur damit dann irgendjemand am anderen Ende sagen kann, oh, die arme Person, der arme schwarze Junge, der sowas erlebt hat. Das war mir ganz klar und sehr bewusst und das hat sich jetzt ein ganz bisschen verändert, vor allen Dingen durch eben die Erstärkung der AfD und diesem Wiederkehren sehr, sehr nationalistischer Bewegungen ist es für mich und auch ich glaube natürlich dadurch, dass ich jetzt genug auch Zeit hatte zu leben und frei zu sein, ist es für mich anders leichter jetzt auch über Erfahrungen zu sprechen, weil ich eine andere Distanz dazu habe und ich es wichtig finde, dass Leute hören, dass irgendwie ich mir als Kind von Nazis gesagt wurde, dass sie mich umbringen möchten. Oder dass ich glücklich bin, dass ich so jung bin, weil sie sonst mein Leben beenden würden. Und dass so Erfahrungen gewesen sind oder Erfahrungen sind, die ein Kind macht, die einfach alles in Frage stellen und dich in Frage stellen. Und warum du und was hast du damit zu tun? Und das wird gerade jetzt auch wieder mehr passieren. Und wir müssen die Kinder beschützen und wir müssen Jugendliche beschützen. Und genau, deswegen teile ich das jetzt auch viel mehr. Ich habe auch letzte Woche im Studio die Entscheidung getroffen, über genau dieses Erlebnis auch, das war in Brandenburg, zu schreiben. Der Song heißt Bruises und sehr, sehr schön, sehr, sehr schöner Song. Aber das war auch so ein Moment im Studio, wo ich wusste, okay, ich wage mich jetzt an ein Thema heran, was ich lange verschlossen habe und was ich auch tief, tief, tief für mich abgefertigt habe. Das aufzumachen war intensiv und ich bin so dankbar, dass ich jetzt gerade mit einer Person arbeite, mit Mike Irish, wo ich mich so wohl fühle, wirklich ganz frei sein zu können in meiner Expression, dass ich da auch dann erstmal richtig geweint habe, mich so daran zu erinnern und was ich damit sagen möchte, wie ich das ausdrücken möchte, wie ich auch den Song so legen möchte, dass ich etwas mitteile und nicht nur wiedergebe. Und ich glaube, das ist mir immer super wichtig, dass es eben nicht nur so eine Reflexion ist, sondern auch ein Weitergehen und ein, was kommt dann und was kann ich anbieten und was kann ich offerieren. Genau, also wichtig, über die Themen zu sprechen, weil das ganz viel passiert.
Ja, voll. Jerry, der jetzt in der Folge, die zweite Folge davor war, der ist als Schauspieler öfters in London und hat das halt auch erzählt, dass wenn er in Deutschland als Afrodeutscher im Filmbusiness unterwegs ist, wirklich immer noch auf wo kommst du her angesprochen wird. Also er ist halt ein Hamburger Junge.
Yeah.
Das hört man auch. Er klingt wie Hein Blöd. Als ich ihn kennengelernt habe, ich gesagt, du klingst wie Hein Blöd, wo kommst du her?
Yeah.
So. Und in London ist nobody cares.
Yeah.
Nobody cares.
Nobody cares. Und auch wenn die Frage gestellt wird, kommt sie aus einem anderen Interesse heraus.
Ja.
Und das merkst du. Du
also
merkst,
wo kommt dein Akzent
Person,
her?
Ja, oder auch so, hey, ich sehe, dass du schwarz bist. Tell me about your story, tell me about your family. Es ist so was viel Offenes und nicht, und wenn ich dann sage, ja, ich bin aus Deutschland, habe ich aber auch mehr Interesse zu sagen, ah ja, genau, ein Elternteil ist aus Westafrika oder wie auch immer. Und hier ist so häufig einfach daran gebunden, dass die Person in Frage stellt, warum du da bist und dein Recht auf einer gleichen Ebene zu existieren in Frage gestellt wird. Auch meistens unterbewusst oder unbewusst, aber nicht immer, manchmal auch sehr klar. Und deswegen habe ich in Deutschland einfach nie die Lust und als ich jünger war, auch überhaupt keine Möglichkeit gehabt, was dazu zu sagen, weil ich bin ja nirgendwo anders aufgewachsen. So.
Du bist
Ur-Berliner. I made the same experience. Ja. So. Und dann gefragt zu werden, nee, aber wo kommst du wirklich her, ist halt so, I don't know. I don't know. Wo kommst du wirklich her?
Ja, aus Berlin halt.
Ja, ganz genau.
Also, fertig, das ist die Antwort.
Ja.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Außer ich möchte halt noch mehr dazu sagen.
Ja, das heißt, wenn Menschen eigentlich wissen wollen, wo man eigentlich herkommt, dann können sie ja einfach auch selber mal so ein, das habe ich letztens mit Zelda in der Folge davor gemacht, einfach einen Gentest machen. Dieses My Heritage, weil der Homo sapiens, den gibt es seit über 200.000 Jahren. Wir sind alle Einwanderer und Auswanderer und alle gewandert und alle Mischungen aus ich weiß nicht was wo. Was man merkt, wenn man My Heritage macht, da hat man, man kommt von der ganzen Welt. Es ist scheißegal.
Ja, und ich meine, alleine in den letzten 100 Jahren hat sich die Form Deutschlands ja auch ständig und permanent verändert. Also Leute im jetzigen Polen haben mal zu Deutschland gehört, andersrum, bla bla bla. Also es ist alles so, Grenzkonversation ist für mich auch so langweilig.
Das stimmt. Wie stehst du zum CSD, also Pride? Oh, das ist ein sensibles Thema.
Ja, erzähl.
Warum reagierst du so? Weil jeder sieht das anders, deswegen.
Ja, yeah, I mean, so important, auch immer noch und viel wichtiger, gerade irgendwie. CSD.
Eine Pop-Veranstaltung.
Ja, yeah. Also ich glaube.
Also der Sinn davon ist eigentlich eine Demo und das wird vielleicht von vielen vergessen.
Ja. Yeah. Es gibt gute Alternativen. Es gibt so den Transmarsch in Berlin und so. Also es gibt so aktive Demonstrationen, die darauf hinweisen, dass wir immer noch sehr starke Ungleichheiten erleben in unserer Gesellschaft und dass es wichtig ist, dafür zu kämpfen und dass auch Allyship extrem wichtig ist. Der Marsch selber ist auch relevant, weil dort Leute, die nicht in Berlin leben, hinkommen und Gleichgesinnte treffen, sehen. Es gibt Repräsentanz, es hat eine Leichtigkeit. Ich glaube, ich bin gar nicht so kritisch darüber, dass es zu so einer Partyveranstaltung teilweise auch geworden ist. Wenn das ist, was gebraucht wird, dann ist es das, was gebraucht wird. So. Ich glaube, viele Menschen, die da hinkommen und nicht Teil der Community sind, wissen nicht, warum sie da sind, sondern machen das wegen der Party nur. Und das ist dann gefährlich, weil das eben dann kein Safe Space mehr ist für die Person, für die der CSD wichtig ist. Ich persönlich war letztes Jahr beim Trans Pride in London. Das war der größte Trans Pride in der Geschichte und es war wunderschön. Und es war eine Demonstration, es war ein Marsch, es war Repräsentanz, es war toll. In Berlin bin ich nicht der allergrößte Fan, persönlich, und mache drumherum Veranstaltungen. So. Und ich meine, die kapitalistische Ausbeutung von Pride und Pinkwashing sind in den letzten Jahren so offensichtlich nochmal geworden. Mit dem Rechtsruck in Deutschland haben sich auch viele Konzerne verabschiedet von dem Support während des Pride Months. Und es sind viel weniger Aufträge, viel weniger kommerzielle Gigs für queere Personen werden angeboten und das ist furchtbar und das zeigt mal wieder, wie gimmicky das alles eigentlich ist und wie es einem wirtschaftlichen System auch untersteht oder von einem wirtschaftlichen System genutzt wird. Und nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Firmen, für die das weiterhin wichtig ist, die das klar kommunizieren wollen, die das auch in ihre eigenen inneren Strukturen aufnehmen wollen. Und ich glaube, da zu kämpfen und immer wieder darauf hinzuweisen, was es bedeutet und bedeuten kann und wie sich Leute öffnen können, ist relevant und wichtig und bleibt relevant und wichtig, bis wir Gleichheit geschaffen haben.
Ja, vor allem das ganze Jahr über. Nicht wie so große Automobilfirmen, die dann ab Anfang Juni Regenbogenflagge zeigen. Und aber dass dieselbe Marke in Saudi-Arabien das nicht macht aus Gründen. Und wenn Juni vorbei ist, dann wieder nicht. Wo ich mir denke, so. Yeah.
Voll, weil halt auch so viele queere Artists nur als queere Artist gesehen werden. Und ich glaube, ich bin auch oft immer wieder in diesem Raum, wo ich so repräsentativ als queere Person oder als schwarze Person wahrgenommen werde. Und ich bin so, ja, fine, that's part of me, aber in erster Linie mache ich einfach
Musik,
so. Nach außen in meiner öffentlichen Rolle.
Ja, Menschen haben ja das Bedürfnis zu kategorisieren.
Vorher, genau, ja. Yeah. I mean, I don't know, whatever.
Wie stehst du denn, also ich kriege das ja nur über das Internet mit. Ich war jetzt länger nicht mehr in London und ich liebe London auch so sehr. Ich habe auch eine Zeit lang überlegt, nach London zu ziehen, weil ich einfach die Stadt so geil finde und die Menschen, die da leben. Und weil die Menschen polite sind.
Ja. Yeah. Such a difference.
Yeah. Wie sieht es ich meine, du bist da in der Community mittlerweile drin nach 2 Jahren. Wie sieht es real um J.K. Rowling aus? Weil ich kriege das ja nur übers Internet mit. Und ich meine, alle Menschen, die so ein bisschen Basic Human Rights kennen, die gucken jetzt natürlich nicht die neue Harry Potter Serie, weil sie hat ja ganz klar gesagt, dass sie da gegen...
Niemand sollte diese Serie gucken, Punkt. J.K. Rowling ist eine ernsthafte Gefahr für Menschenleben. Sie ist extrem aktiv dabei, die Rechte für Transpersonen in der UK und darüber hinaus zu beschneiden, zu begrenzen. Sie ist gefährlich, weil sie das finanzielle das finanzielle Backing hat und B, den Einfluss, die Person kennt. Und ihre Tweets sind das eine, aber sie investiert in Organisationen, rechte Organisationen, die auch Politik mit bewegen und schaffen. In den letzten 1,5 Jahren sind mehrere Gesetze erlassen worden in der UK, die es extrem schwer gemacht haben, als Transperson in der UK zu existieren. Und das ist lebensbedrohlich, Punkt. Und sich dann eine blöde Serie anzugucken, nur weil das eine Kindheitserinnerung weckt, finde ich fahrlässig und gefährlich und neigt zu Mittätertum. Ich bin auch riesen Harry Potter Fan gewesen. Das waren auch die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe die Filme 1 Milliarde Mal gesehen. Ich kann die alle auswendig. Und trotzdem gibt es einfach einen Punkt, an dem Personen so extrem in ihren bedrohlichen Positionen verharren, dass es einfach unmöglich für mich ist, zu sehen, warum irgendjemand diese Position unterstützen kann und möchte. Und an diesem Punkt zu sagen, ich weiß ja nichts darüber, ist ignorant.
Ja, deswegen finde ich es auch so stark, dass einige vom Hauptcast sich komplett von ihr entfernen.
Ja, die meisten
so stark.
Vom Hauptcast.
Ich glaube nur der Rothaarige, der
ist
nicht.
Noch dabei.
Der wer?
Draco Malfoy.
Achso, der ist noch dabei?
Der ist in der neuen Serie sogar dabei.
Echt, ja?
Ja, ich will halb wissen, aber...
Der Rothaarige, der ist halt ihr Patenkind. Deswegen sagt, der hält sich dann neutral, wo ich mir sage, es ist der falsche Moment, sich neutral zu halten. Wirklich.
Ja. Nee, es geht gar nicht.
Nee. Du bleibst jetzt noch eine Zeit lang in Berlin, arbeitest an neuer Musik und wie sieht der Rest des Jahres 2026 für dich aus?
Ach, ich wünschte, ich wüsste das. Ich muss ganz, ganz schnell ganz viel Geld verdienen.
Wie machst du das in London?
Das finde ich ja heraus. Wenn da draußen irgendjemand eine Idee hat, ich bin ganz Ohr, oder eine Person mein Künstlerprojekt unterstützen möchte, hi, ich bin Li Ning, ich habe ganz, ganz viel anzubieten im Gegenzug. London ist wahnsinnig teuer, ich brauche unbedingt Geldquellen. Ich möchte dieses Album anders angehen, als ich bis jetzt irgendwas angegangen habe. Ich bin aus meinem Vertrag raus. Jetzt Zeit, mit neuen Labels zu kommunizieren oder die Entscheidung zu treffen, es independent zu machen oder vollkommen independent. Und ich möchte mir Zeit nehmen. Ich möchte, dass es genau richtig ist. Und mein Lieblingsprojekt bis zu diesem Tag ist die Sweatshop EP, weil ich die damals mit Paul von vorne bis hinten komplett durchkuratiert habe und alles ineinander übergeht. Es macht Sinn von der Geschichtenerzählung durch das ganze Projekt hindurch. Solche Arbeiten möchte ich produzieren und nach draußen bringen. Und ich möchte die Zeit haben, denen den richtigen Raum zu geben und es gut zu kommunizieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall auf meiner Agenda ganz oben. Ich habe letztes Jahr angefangen, ganz viel auch im Tanz und Performance zu arbeiten in London. Ich habe im Tate Britain ausgestellt, in der Whitechapel Gallery performt, im Somerset House. Also so sehr, sehr große kulturelle Einrichtungen mit Personen, schwarzen ChoreografInnen, Artists, die auch inzwischen wie Familie geworden sind. Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal viel mehr reingehen. Und ich möchte aktiv daran teilhaben, Community zu gründen, und Räume zu schaffen, in denen wir uns immer wieder begegnen können. Das möchte ich machen. Und ich möchte eine Identität für Li Ning finden, die, weil das alles schon in mir drin ist, aber ich glaube, manchmal ist es noch nicht gut kommuniziert, weil ich nicht so richtig die wusste wie und auch nicht den Support hatte. Und ich auch so merke, ich glaube, die Industrie versucht immer, ein junges Publikum anzusprechen. Mich interessiert aber überhaupt gar kein junges Publikum. Ich mache Musik für erwachsene Menschen und ich will mit erwachsenen Menschen in Austausch treten. Und das möchte ich, glaube ich, ganz klar nach draußen bringen und sagen, ey, ich mache was für uns und ich mache nichts für Teenager. Und ich mache was für Leute, die eine Weile gelebt haben und Interesse haben, sich weiterzuentwickeln.
Die Sachen hinterfragen.
Oder aber auch Lust haben, im Moment zu sein und loszulassen und so. Ich liebe Sarah Larsson im Moment. Ich bin ein Riesenfan von Sarah Larssons Person. Und sie hat so lange existiert in der Musikindustrie und jetzt erst mit dem letzten Album ist sie so zu einem Phänomen geworden. Und ich liebe es so sehr, wie klar die ihre Message nach draußen getragen wird. Und das will ich mit dem Album versuchen.
Magst du kurz sagen, für die Menschen, die die Message von Sarah Larsson nicht kennen?
Ja, Sarah Larsson ist eine ganz, ganz tolle schwedische Popsängerin, wahnsinnige Vokalistin und hat mit dem neuen Album so sehr ihre Verbindung zu der Natur irgendwie in den Vordergrund gestellt und aber auch so einen Loslassen und so einen Spaß haben. Es ist ganz viel Farbe in dem Projekt, es ist so eine Leichtigkeit, sie ist total offen und viel am Lachen. Es hat so eine ganz, ganz angenehme Wärme und aber auch eine Klarheit und sie positioniert sich sehr, sehr stark, auch politisch ohne Angst zu haben, was ich toll finde und viele große KünstlerInnen gar nicht machen. Fan.
Wie siehst du das? Ich hatte letztens mit einem Kollegen ein Gespräch darüber, dass er mir gesagt hat, dass ich Menschen, denen es nicht so gut geht, auch anziehe, dadurch, dass ich auch immer solche Themen aufmache und dann erzählen mir Leute aber von ihren Traumas und ich kann das aber irgendwie auch nicht abstellen. Einige haben dann auch Angst, weil ich keinen Bock mehr auf Bullshit oder Oberflächlichkeit habe. Und wenn man mich aber kennt, weiß man, dass ich aber genauso wie eine Sechsjährige sein kann. Also ich kann auch völlig bekloppt sein. Ich habe wirklich diese zwei Pole in mir. Ich kann super deep sein und kannst mir die krassesten Sachen in einer halben Stunde erzählen, die du niemandem bisher erzählt hast. Und ich kann aber eine halbe Stunde danach der totale Clown sein.
Ja, und ich glaube aber, das ist eine total wichtige Schnittstelle. Und ich glaube, es ist für mich zumindest, ein guter Humor für mich ist ein reflektierter Humor. Und das ist ein Humor, der entstanden ist aus Leben und aber auch aus einem Respekt vor anderen Menschen. Und es ist oft vielmehr ein Selbsthumor oder ein situativer Humor oder so. Und vieles, was zumindest ich irgendwie auch gelernt habe als so Komödie und Humor sind so eingeschlafene Strukturen, die immer wieder auch nach unten treten und sich lustig machen auf Kosten anderer.
Ja, kann ich gar nicht.
Und genau das ist aber dieses Ding, wo ich meine, es ist so wichtig für mich gewesen, älter zu werden, um dann jetzt auch loslassen zu können. Und in meinen Anfang 20ern habe ich mich wahnsinnig alt gefühlt. Weil ich so war, wirklich innerlich habe ich mich wahnsinnig alt gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt so diese Last tragen, dieses musikalische Projekt nach außen zu tragen. Ich will irgendwie in diesen öffentlichen Raum eintreten. Und habe das so für mich so irgendwie so wahrgenommen, angenommen. Und inzwischen ist es halt alles abgefallen. Und jetzt kann ich erst überhaupt so zulassen, wieder klein zu sein. Und trotzdem Verantwortung zu übernehmen. Mhm. So, ist voll schön.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ich bin mit 35, habe ich mir einen LKW geholt und habe meinen Job und alles in meiner Heimat Luxemburg, wo ich mein ganzes Leben gelebt habe, außer meine ersten anderthalb Jahre, die habe ich in Deutschland verbracht. Und dann bin ich mit 35, wo alle geheiratet haben, Haus gebaut haben, Kinder bekommen haben, bin ich abgehauen nach Berlin. Und alle so, du hast sie nicht mehr alle, das ist ein Fehler. Und ich so, fickt euch alle. Also zu meinen FreundInnen natürlich nicht, denen bin ich immer noch in Kontakt. Aber ich habe einfach gesagt, das ist meine Entscheidung, ich will das halt so machen.
Und es ist so inspirierend und es muss doch passieren. Wir müssen doch zulassen, dass wir uns immer wieder ändern können. Ja. Und auch im Alter, und ich merke das so sehr auch in Gesprächen mit meiner Mom, die jetzt nächstes Jahr 60 wird, und so viel Energie hat und so ein lebendiger Mensch ist und aber als spezifisch Frau einfach auch diese Erfahrung gemacht hat in ihren Anfang 50ern, dieses irrelevant zu werden oder das Gefühl zu haben, zu verschwinden und was das mit einer Person macht und was das mit einer Gesellschaft macht, die Personen plötzlich außen vor lässt, die aber noch so viel zu sagen haben und so viel Energie haben. Und es ist so schade, weil wir so viel von allen lernen könnten und müssten und viel mehr in den Austausch treten müssten. Und vor allen Dingen mit Frauen oder nicht Männern, die älter sind, in einer Zeit, wo in unsere Regierungen von super alten Männern überwimmelt sind, so brauchen wir Perspektive und so einen Austausch zwischen neuen, frechen Gedanken und aber auch anderen reflektierten Gedanken, die andere Sachen erlebt haben. Und I don't know.
Ich finde, wir sollten mehr Hexenzirkel kreieren.
100%, so down.
Deswegen, also in der letzten Podcast-Folge haben wir, wurde ich mit der Perimenopause diagnostiziert. Mhm. Also so mitten im Podcast, welcome, du bist auch da drin. Und ich sage, ja schön, danke schön.
Wow.
Genau, und ich bin, ja, weil ich halt das und das und das und das aufgezählt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, das klingt ja alles danach super, toll. Und dann hat sie gesagt, es ist so wichtig, sie ist auch queer, es ist so wichtig, dass alle Menschen, weil jeder in seinem Leben Frauen hat, die irgendwann in die Perimenopause kommen und durch den Östrogenmangel kann man in so eine krasse Depression fallen und so depressiv werden. Und jeder Mensch muss sich darüber informieren, damit man die Menschen, in deinem Fall deine Mama, auffangen kann. Gut, deine Mama ist jetzt schon fertig wahrscheinlich.
Auffangen kann und vor allem auch, weil die Personen das selber oft überhaupt nicht merken und wissen.
Ja.
Weil es halt gar keine Aufklärung darüber gibt und plötzlich bist du in dem Loch und kommst nicht mehr raus.
Ja gut, also wir Frauen sind ja auch immer so, das geht schon.
Das sowieso.
Alles
das
tut
sowieso.
Weh, aber
ja, 100%.
Deswegen. Ja, und sie hat halt auch gesagt, dass sie das auch ihrem queeren Circle auch viel mehr mitbekommt. Sie hat noch einen Hete-Freund, den sie über 20 Jahre hat. Das ist der Einzige, der hat Therapie gemacht. Das ist der Einzige, mit dem sie darüber sprechen kann. Und sonst will sie keine Hete-Männer mehr um sich haben. Und ich verstehe es.
Ja.
Es ist wirklich schlimm. Voll.
Und ja. I don't know. Ja, I just wish, oder ich wünschte, es wäre einfach viel mehr und viel offener für heterosexuelle Männer oder heterosexuelle Menschen, das als ein Spektrum anzusehen.
Finde ich so gut, den Vergleich. Ja, super.
Oder?
Genau, ja, toll. Ich sag das mein Leben lang schon. Also schon bevor ich Sex hatte, habe ich gesagt, so, wir sind alle nicht Hete.
Ja.
Niemand von uns ist Hete. Das ist Quatsch. So ein, das ist ein dummes
so
Konzept.
Schwachsinn.
Es ist ja auch ein soziales Konzept.
Es ist ein totales soziales Konzept. Und das heißt, es ist so.
Ich habe heute literally gelesen, dass die Piraten, ich glaube schon ab dem 14. Jahrhundert, haben die sich gegenseitig geheiratet, um ein Companionship zu haben.
Yeah.
Und daraus sind auch Liebschaften entstanden.
Yeah.
Das gab es schon immer. Es gab es bei den Griechen. Yeah. Bei den Griechen gab es kein Geschlecht. Jeder mit jedem, alle glücklich miteinander. Yeah. Und man musste es nicht benennen. Es war egal.
Ja. Yeah. Und es ist so schön, sich in eine Person zu verlieben. Und ich glaube, honestly, deswegen sind wir auch in der Zeit, wo dieses ganze Aussehen so extrem wichtig ist, weil es halt nicht mehr es geht nicht um die Person. Wir leben in einer Zeit, in der wir wissen, okay, wirtschaftlich geht's bergab, die Zukunft sieht eher nicht gut aus. Was ist wichtig? Sicherheit. Wir bewegen uns in so eine sehr krass konservative Richtung.
Gesundheit.
Gesundheit. Und dass dann quasi gesucht wird, okay, ich brauche eine sichere Person, mit der ich mich sehen lassen kann. Alles so sehr repräsentativ und es verliert sich das Wesen zu sehen. Und wenn es ums Wesen geht, dann ist es total egal. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, weil du verliebst dich in eine Person. Und ich kann aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, ich habe mich vor allen Dingen in Männer verliebt. Oder auch Beziehungen nur mit Männern geführt. Aber die Männer, mit denen ich Beziehungen geführt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich mit denen was anfangen würde, weil sie optisch nicht unbedingt jetzt diese Traumpersonen sind, die ich mir vielleicht irgendwann mal vorgestellt habe, sondern weil ich sie kennengelernt habe und mich komplett in sie verliebt habe.
In die Seele.
Ja.
Also in den Vibe und in die Seele. Ja. ja, ich meine, es gibt ja diese Challenge auf TikTok oder Insta, wo Menschen zeigen, was war mein Teenage-Schwarm und wie sieht mein Partner aus? Und das sind meistens zwei sehr verschiedene Welten.
Ja, wirklich.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind ich habe mit 3 angefangen, MTV Europe zu gucken, obwohl ich noch kein Englisch konnte. Und ich bin zum Teil bei meinen Großeltern, musste husten. Sorry. Yeah. Alles gut. Ich bin bei meinen Großeltern zum Teil aufgewachsen und immer wenn Boy George dann kam, dann war ich einfach so verliebt und war so, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Die Person sieht so schön aus und meine Oma konnte das nicht erklären.
Generell sind, glaube ich, viele erste Crushes ziemlich androgyn, weil sie, also die wenigsten stehen auf den super, super haarigen Holzfällerkerl.
Was war dein erster Crush? Bei meiner war noch George Michael.
Zeichentrick. Von Dragon Ball Z.
Nein, wie geil. Son Goku?
Vegeta. Vegeta.
Geil.
Super androgyn auch.
Ja, faszinierend. Ja. Nee, bei mir war es George Michael.
Hot, I mean.
Ja, ich bin, bin immer noch traurig, dass der nicht mehr da ist. Schrecklich. Und Michael Jackson.
Oh, wow.
Ja, das war mein erster Satz, den ich sagen konnte. Michael Jackson heiraten.
Gut, schwierig, dass das nicht passiert ist.
Ja, ja, gut, dass das nicht passiert ist. Was hältst du eigentlich jetzt von dem Film, der Michael?
Es ist ja jetzt ein Anniversary, glaube ich, dieses Jahr oder so. Der Film kommt raus, es kommt, glaube ich, ein
Album. Der ist schon raus.
Der ist schon draußen.
Mhm. Hier direkt gegenüber war die Premiere.
Ah,
und die ganze Familie war da. Die ganze Familie Jackson war da. Außer die Tochter Paris Jackson sagt, ich will nichts damit zu tun haben. Die anderen 2 Kinder waren da.
Wow, das wusste ich nicht. Ich werde mir den Film, glaube ich, nicht angucken. Ja. Aber also, wahnsinns musikalische Person, so wichtig, schätze ich vom Musikalischen sehr. Als Person bestimmt extrem schlimmes Leben und viele sehr traumatische Erlebnisse etc., aber auch, glaube ich, einfach sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen. Interessiert mich nicht so sehr.
Es geht ja um die Kunst. Also bist du so jemand, der auch die Kunst vom Künstler...
Nee. Ich liebe Kanye Wests Musik und höre sie gar nicht mehr. Ich habe so viel Nicki Minaj gehört, höre ich nicht mehr. Azealia Banks würde ich nicht mehr hören.
Was war jetzt das Letzte?
Azealia Banks.
Achso, ja.
Ja, nee, kann ich nicht trennen. Einfach persönlich, ich judge überhaupt nicht, wenn andere Leute das machen. Für mich ist es einfach, ich kann es nicht genießen, etwas zu hören, wo ich weiß, dass die Person, die das zustande gebracht hat, wirklich, wirklich, wirklich eine schlimme Person ist. Kann ich nicht trennen. Und ich finde es auch so lächerlich, diese Haftbefehl-Doku, Shirin David-Doku, wenn diese ganzen Leute immer von sich aus in 2 Personen sprechen und die eine Person ist so und so und die andere Person ist so und so. Ich verstehe das. Natürlich, wir projizieren in eine KünstlerInnen-Person rein. Wir bauen dieses artifiziell. Das ist bestimmt auch für mich gültig. Aber trotzdem bist du am Ende diese Person
und musst Verantwortung übernehmen.
Verantwortlich für die Sachen, die du machst. Und wenn du ein Arschloch bist auf der Bühne und außerhalb der Bühne unter dem Umbrella des KünstlerInnen-Namens und dann aber ganz, ganz lieb bist als Privatperson, dann come on, fuck you.
Ja, das kann man den Leuten nicht abkaufen. Ja, ich bin doch am Hadern, ob ich mir den Film Michael geben soll. Ich muss noch drüber nachdenken, weil ich muss sagen, ich habe auch 3 Jahre lang, ich habe natürlich die Neverland-Doku geguckt und konnte ihn 3 Jahre lang nicht hören. Mhm. Also ich habe Tränen in die Augen. Ich war so ein Michael Jackson-Ultra als Kind. Ich konnte sogar seine Musik in einer Mall nicht hören. Ich musste dann rausgehen.
Wow.
Weil ich einfach denke, so, das ist so schlimm, was da passiert. Das ist so schlimm. Also,
ja, aber es ist auch so schlimm, dass es nicht gewollt ist, dass es wirklich aufgearbeitet wird.
Ja.
Weißt du, es ist immer noch auch eine Attraktion.
Und
es ist
natürlich
immer noch auch etwas, womit Leute auch Geld verdienen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so wenig Interesse daran zu schauen, was ist da wirklich passiert und wie ist es sehr wahrscheinlich, dass es im Moment immer noch auch passiert, dass Menschen in dieser Industrie extrem krass traumatisiert werden, weil sie so früh anfangen. Das passiert ja immer noch. und dann in so Verhaltensmuster reinfallen, die eben dann andere Personen verletzen. Mhm. Das ist immer noch der Fall, 100%. Und es, daran wird aber nicht gearbeitet, weil es ist so einfach, Menschen zu kontrollieren, wenn sie ganz, ganz jung sind. So. Und dann kommt immer wieder irgendwelche Dokus raus, wo alle sind so, oh mein Gott, bei Nickelodeon gab es super viele Pedos, die da gearbeitet haben an den Kinderserien und da, da, da. Und es ist so, well, yeah, let's look at what's happening right now. Wo, weißt du, so, wo müssen wir aufpassen, dass, ja.
Ich meine, wenn man sich die Leute aus dem Disney-Club anguckt, diese ganze Truppe, da waren ja Britney Spears dabei, Justin Timberlake,
Ryan Gosling,
genau. Und ich glaube, Ryan Gosling ist der Gesündeste, der am gesündesten rausgekommen ist. Und der hat aber auch Hardcore-ADHS und ist sehr früh schon als Kind zur Therapie gegangen, weil er die ganze Zeit seine MitschülerInnen auf die Fresse gehauen hat.
Ja, yeah, safe.
Und jetzt lebt er mit einem Stein im Weltall und ist sein Best Buddy. Hast du den Film gesehen? Ich liebe diesen Film einfach so.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Oh, du musst den gucken. Der ist so schön. Das, ich habe ihn zweimal gucken.
Okay,
mit meinem Kino-Abo.
Ja, mir wurde er auch gestern, glaube ich, empfohlen.
Glaub mir, wenn du, dann verstehst du auch das Ding mit dem Stein.
Okay, okay.
Ich weiß, es klingt total absurd, dass man einen Stein so süß findet.
Okay, period. Ich werde es mir angucken.
Entschuldigung, siehst du, da war das sechsjährige Mädchen.
Geil.
Wenn du dir dein Utopia jetzt 2 Jahre nach London bauen könntest, mit deiner Community, wie du sie dir vorstellst, ohne dass irgendetwas von außen da eindringen kann, wie würdest du die gerne bauen?
Am Meer, auf jeden Fall. Ich hätte, oder wir reden oft darüber, mein Freund Don würde sein Studio dort haben. Daniel macht Garten und Werkbank. Und wir haben alle so kleine Aufgaben und haben genug Räume, in denen wir auch immer wieder Leute aufnehmen können. Und so ein bisschen selbstversorgermäßig.
Voll geil.
Ja.
Ich merke, du hast dir schon Gedanken darüber gemacht.
Ja. Das wäre so schön. Und es ist voll möglich. Ich sehe es voll. Ein Musikstudio, wo wir Leute einladen können.
On the countryside in England?
Vielleicht wo ein bisschen wärmer.
Ja.
Wobei, ey... In ein paar Jahren,
ja gut, am Meer, wie bekloppt, ja. Ja, Brighton ist ein bisschen kalt. Ja.
Aber es verändert sich. Mal sehen.
Ja, dank dem Klimawandel wird
toll.
Das schon irgendwie.
Schön wohlig.
Schön wohlig warm.
Yeah.
Wenn du dir einen Song aussuchen könntest, das ist immer so meine letzte Frage, vorher noch, ist dir noch etwas wichtig, was wir noch nicht besprochen haben?
Nee, ich finde, wir sind voll gut durch die Themen durchgegangen.
Sehr gut. Ich frage immer am Ende einen Song, einen Rettungssong, der dir in schwierigeren Zeiten geholfen hat, wenn du einen Song so raussuchen könntest.
Yeah. Waves von Patrick Watson.
Patrick Watson.
Yeah.
Waves, das muss ich mir anhören, das kenne ich noch nicht. Ich liebe diese man kann die übrigens, die ganze Liste von allen Menschen, die im Podcast waren, man kann die auf Apple und auf Spotify, kann man die gucken. Und die Musikgeschmäcker könnten beim Rettungssong nicht unterschiedlicher sein. Und ich höre mir die manchmal einfach an, so beim Putzen. Und ich liebe die.
Yes. Okay, ich höre mir die auch an.
Weil es halt wirklich immer so motivierend ist. Und man weiß, das hat Menschen geholfen. Vielleicht hilft es noch anderen.
Ja, der Song hat mich auf jeden Fall sehr aufgefangen.
Per, vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Und ich freue mich sehr auf deine Tour und auf deine neuen Songs.
Ja, ich bin so froh, hier sein zu dürfen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Bis dann.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux FM Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.